Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, sehr geehrter Herr Pfarrer, meine Damen und Herren, zu mir selbst ist nicht viel zu sagen. Ich bin im 80. Lebensjahr. Manche sagen, man sieht es mir noch nicht an. Aber ich bin dankbar, dass die Stimme hier einen Verstärker hat. Und weil ich nicht so lange so laut mehr reden mag. Ich bin geborener Nordhäuser, evangelischer Christ, als solcher erzogen, gehöre aber zur Blasi-Gemeinde von Hause aus. Freue mich, dass ich in dieser wunderschönen Kirche heute mal wie lange ist das her, die Renovierung? Also ich kenne die Kirche von früheren Zeiten, da sah sie noch ganz anders aus. Ich renoviere jedes Jahr. Also mein Kompliment. Aber man weiß ja auch, dass dies hier eine besonders lebendige Gläubige in besonderer Weise und tiefe gläubige Gemeinde ist. Ich kenne ja auch einige junge Leute, Gertrude zum Beispiel, die hier ihre Heimat gefunden hat. Ja, ich bin gelernter Arzt, bin mit der Wende hier in das Amt des Bürgermeisters gekommen, durch Wahl, aber im Grunde genommen völlig unvorbereitet, habe versucht, das Beste daraus zu machen, unausgebildet und ahnungslos in vieler Hinsicht für dieses Amt, wurde dann nicht wiedergewählt, weil alles sich ziemlich verschlechterte, die Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. War ein ganz normaler demokratischer Vorgang, aber ich habe mich damals schon geärgert, muss ich sagen. Bin aber dann noch viele Jahre im Stadtrat tätig gewesen, bis vor 2 Jahren. War dann zeitweilig ehrenamtlicher Beigeordneter. Also ich habe mich schon in der Stadt Nordhausen immer ein bisschen engagiert, auch politisch, kommunalpolitisch, und war immer historisch interessiert und bin auf, man könnte sagen, Gottes Wege führen einen dann schon dahin, auf dieses Thema. Aber etliche Katastrophen der Stadt so ein bisschen versucht, hobbyhistorisch aufzuarbeiten. Meine erste Arbeit war über die Hintergründe, den Ablauf und das, was danach kam, der Zerstörung Nordhausens. Hatte ich auch so ein Heftchen geschrieben, was dann die Stasi verboten hat, eingestampft hat. Und die zweite Arbeit war dann dieses Buch, was viele von Ihnen kennen und haben, über die Geschicke der Juden unserer Stadt in der Zeit des Nationalsozialismus. Es könnte sein, dass ich vielleicht einen Schluck Wasser irgendwie im Laufe des Abends brauche. Das wäre sehr freundlich, wenn Sie mir das geben. Ja. Ich habe gehört von Herrn Pfarrer, dass hier doch einige auch da sind, die keine Nordhäuser sind. Deswegen möchte ich ein paar Bemerkungen machen zur jüdischen Geschichte in Nordhausen. Aber ganz kurz. Sie wissen, Luther ist eigentlich ein Antisemit gewesen. Neben vielen guten Seiten hat er wie jeder Mensch auch irrende Seiten und er hat sich mehrfach sehr, ja, wenn man das hier vielleicht, danke. Und sein Freund Michael Mayenburg, einer unserer verdienten Altbürgermeister aus der Reformationszeit, war nun also ein extremer Antisemit und hat kurz nachdem die Reformation sich in Nordhausen durchgesetzt hat, den Juden das Bürgerrecht abgesprochen und dafür gesorgt mit gewissen Mandaten und Dekreten, dass zwischen 1560 und 1810 in Nordhausen keine Juden leben durften, als vollwertige Bürger. Sie konnten natürlich am Marktgeschehen teilnehmen, aber gegen hohe Standgebühren oder Einsatzsteuern in den Toren und so. Also Nordhausen war ja ein eigener Staat, 600 Jahre eigener Staat, freier Reichsstadt, aber 250 Jahre eben kein jüdischer Bürger hier. Dann kam Napoleon, dann kam die Veränderung der ganzen politischen Landschaft in Deutschland, Nordhausen, die Freien Reichsstädte, waren Mühlhausen, Nordhausen hier in unserer Region, kamen zu Preußen als Ausgleich für die linksrheinischen Gebiete, die, wie sagt man dazu, Fürstentümer, also Erzbistümer und so, die also nicht nur geistlich, sondern auch weltliche Macht hatten. Und Napoleon hatte das liberale Recht der Französischen Revolution in seinem Zwischenkönigreich Westfalen, zu dem wir da mal gehörten, eingeführt, und das blieb auch so. Das heißt, hier konnten sich viele Dinge rasch entwickeln, unter anderem auch, dass der jüdische Teil des Bürgertums wieder aufblühen. Wir haben nur ein Relikt aus dieser ganzen, sagen wir mal, Zeit vor 1933, von 1810 bis 1933, was in gutem Zustand ist, immer erhalten wird, unter Denkmalschutz steht, das ist der Friedhof. Wie schnell sich die Entwicklung einer jüdischen Gemeinde in Nordhausen vollzog, nach der napoleonischen kurzen Ära. Wir hatten 1820 den ersten jüdischen Friedhof an der Stelle, wo er heute noch ist. Der musste 1856 erweitert, 1870 nochmal erweitert werden. Und ja, dann hat die jüdische Gemeinde um 1900 einen Höhepunkt erreicht und umfasste ungefähr 500 Glieder. Wenn Sie heute irgendwo lesen, 350 waren es, dann ist das darauf zurückzuführen, dass ja nicht alle, die dem rassistischen Definitionen Jude, auch gläubige Juden waren. Also manchmal liest man nur die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, der religiösen, der Kultusgemeinde. Manchmal redet man von den Juden, die also dem rassistischen Gesetzgebungen der Nazis unterworfen waren. Das muss man immer so ein bisschen, gibt manchmal Irritationen, aber so ist es nun mal. Der Antisemitismus, der so um 1880, 90 in Deutschland sehr stark Platz griff, basierte auf uralten Vorurteilen. Es ist heute überhaupt nicht zeitlich der Raum, hier näher drauf einzugehen. Er hat christlich-biblische Wurzeln, er hat aber auch zum großen Teil, sagen wir mal, Sozialneid als Ursache, denn, jetzt sage ich etwas Gewagtes, ich habe es aber nicht von mir aus erfunden, sondern ich habe es gelesen in einer medizinischen Fachzeitschrift, einer englischen, einer sehr, sehr renommierten. Da soll in England also untersucht worden sein, wie eigentlich der Intelligenzquotient, ich sage mal, unserer Durchschnittsbevölkerung im Vergleich zu einer jüdischen Gemeinde in dieser Bevölkerung sich verhält. Und da hat man festgestellt, will man festgestellt haben, dass der jüdische IQ etwa 15 Punkte höher ist als der unsere im Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist, ich halte es für möglich, aber es muss erst mal überprüft und in breiterem Umfang untersucht werden, denn Christen haben eine merkwürdige Regelung gefunden, können wir uns als Protestanten erlauben, mal so eine Anmerkung zu machen in heutiger Zeit, wo die ganze Welt darüber diskutiert. Ich meine, die Theologen, die studierten Kanoniker und so waren ja nun nicht die dümmsten, auch nicht vor der Reformation und überhaupt. Die unterlagen aber schon sehr lange dem Zölibat. Das heißt, sie kriegten normalerweise keine Kinder. Wie das in der Tat dann war, das ist jetzt ein anderes Kapitel, das weiß ich auch gar nicht so beurteilen, aber jedenfalls die klügsten Köpfe wurden also von der Nachkommenzeugung per päpstliche Bulle ausgeschlossen. Und beim Judentum ist es genau umgekehrt. Die Rabbis sind ja etwas ganz anderes als unsere Pfarrer, die gehen ja also beispielhaft ihrer Gemeinde im Leben voraus, beraten in vielen Dingen und ja, sind eben aufgrund ihrer Persönlichkeiten so angesehene Leute, außerdem natürlich speziell studiert und gebildet in ihrem theologischen. Aber Sie haben alle viele Kinder. Die geben also ihre gute Veranlagung an viel andere weiter. Und das ist schon ein Unterschied, der sich über, ich weiß nicht, Zölibat, seit wann haben wir denn Zölibat?
Viele Jahre.
Also, denke mal, 500 Jahre bestimmt sowas. Das macht sich dann schon, kann sich bemerkbar machen. Ich will das nicht ausschließen. Ja. Das hat aber zur Folge, oder es kann eine der Ursachen sein, dass in den zum Beispiel akademischen Berufen, aber auch in solchen Berufen, wo die Juden immer traditionell hineingedrängt wurden, weil es nach Kirchenrecht den Christen verboten war, das Bankwesen und so weiter, nicht? Dass sie da also eine besondere Rolle und eine besondere erfolgreiche Rolle spielten. Und auch, ich kann mich erinnern, meine Lehrer waren teilweise noch irgendwie unterschwellig antisemitisch geprägt, stammen größtenteils aus Dynastien, die Medizintradition eben irgendwie weitergaben. Und die waren immer sauer darauf, dass unter den Universitätsprofessoren, besonders im medizinischen Bereich, zu viele Juden waren im Verhältnis derer an der Gesamtbevölkerung und so weiter. Da war also bestimmt auch eine Art Sozialneid im Spiel, wenn Antisemitismus irgendwo zu einer führenden, beachtet, also wenigstens beachtlichen politischen Einstellung im. Nun, jetzt wollen wir aber wieder einen Sprung machen in unsere, damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden. Wer ist denn nun in der Zeit, wo die Frage, die Zeit des Nationalsozialismus begann und den Juden hier also nun nicht nur Sentimente, sondern auch direkte Verfolgungen zugemutet wurden? Wer galt den Rassisten als Juden? Wissen Sie, wer Jude war? Also normalerweise wissen wir, wer eine jüdische Mutter hat, ist Jude nach jüdischem Verständnis. Nach rassistischem Nazi-Verständnis war Jude, wer drei oder mehr jüdische Großelternteile hatte. Oder, und jetzt wird es verrückt, wer zwei jüdische Großelternteile hatte und sich zum mosaischen Glauben bekannte. Und drittens, wer zwei jüdische Großeltern hatte und mit einem jüdischen Partner verheiratet war. Stellen Sie sich mal diese Kriterien vor. Die sollten biologisch und waren pseudowissenschaftlich begründet, was denn das für schlimme Menschen waren. Und außerdem gab es die Mischlinge ersten Grades. Das heißt, wer zwei jüdische Großeltern hatte, war zunächst erstmal, ja, die sagten dann Halbjude. Ne? Die entnahmen ja dann solche Begriffe aus der Zoologie, als auch abwertend gleich in ihrem Jargon. Also Mischling ersten Grades war derjenige, der zwei jüdische Großeltern hatte und nicht mosaischen Glaubens und nicht mit einem Juden verheiratet war. Und Mischling ersten Grades, zweiten Grades war dann, wer nur ein jüdisches Großelternteil hatte. Der Irrsinn, wenn Sie also, jetzt kamen dann Gesetze auf, man musste ja nachweisen, wenn man Beamter oder wenn man Offizier oder SS-Angehöriger oder was weiß ich werden wollte oder war, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine SS, aber als Beamter musste man dann nachweisen, ob man Arier war, also nicht aus jüdischem Herkommen. Und wer konnte darüber Auskunft geben, je nachdem, wie hoch die Stellung war, drei oder fünf Generationen zurück nachzuweisen, dass man keine jüdischen Vorfahren hatte. Die Kirchen, die christlichen Kirchen, wenn man dort eingetragen war, als getauft, Taufregister sind ja bis zum 30-jährigen Krieg im Allgemeinen ganz gut erhalten, dann war das, die Kirche hat auch ganz gut daran verdient, muss man auch mal beiläufig sagen, weil ja diese ausgestellten Bescheinigungen, Eintrag, Taufregister sowieso und so, musste man ja da so genealogisch zurückverfolgen. war immer gebührenpflichtig. Und das war den Kirchen nicht ganz unrecht. Das muss man alles mal offen aussprechen dürfen. Aber nur die Kirchenbücher waren die vorhandenen Quellen überhaupt nachzuweisen, ob jemand kein oder doch Jude oder mit einigen Wurzeln im Sinne der Mischlingsdefinition war. Und wenn Sie da irgendwie im dritten Glied einen jüdischen Großvater oder Großmutter hatten, konnten Sie kein SS-Mann werden. War ja später nicht schlimm, wenn Sie das nicht konnten, wenn Sie es mal wollten. Aber es hat doch dann irgendwie, ich meine, wir regen uns nur über diese unwissenschaftlichen Grundlagen überhaupt von Ihrem Gedankengang her. Denn wir wissen, in Kirchenbüchern, es sind ja auch viele, bestimmt nicht wenige Juden, weil diese Einschränkung, also als Jude wurde man immer so ein bisschen von der Seite angesehen, gingen ja viele auch nicht unbedingt immer aus religiöser, neuer Überzeugung, sondern aus ganz pragmatischen Gründen konvertierten sie zum Christentum und ließen sich taufen, gingen dann dabei in eine andere Stadt, um die sozialen Kontakte dann auch neu zu knüpfen und die Vergangenheit nicht so bekannt werden zu lassen. Und das war dann der Beleg, dass sie nie jüdische Wurzeln hatten, wenn sie in einem christlichen Taufregister standen. Egal, was wirklich gewesen ist. Also alles ziemlich verrückt. Nun jetzt, welche Rolle haben die Juden in der Gesellschaft und Wirtschaft Nordhausens überhaupt gespielt? Wir haben hier in unserem, wir gehen mal von unserem Kreis aus, der ist ja auch fast identisch mit unserem Kirchenkreis. Ne? Hier geht es mal ein bisschen bis Bösenrode und aufs Eichsfeld noch rein, aber da gab es zwei Orte, die recht viele Juden in ihren Mauern sozusagen wohnen hatten. Das war Nordhausen. Etwa 1,7% der Bevölkerung war jüdisch. Das waren rund, ich sage jetzt mal runde Zahlen, obwohl es um jeden Einzelnen schade ist, der da. Aber wir wollen uns ja etwa die Dimension merken, wenn wir dann sagen, von den 500, die wir hier in Nordhausen etwa hatten, sind 100 umgebracht worden, nachweislich in Lagern, dann kann man sich das merken, um die Dimension und das Verhältnis ungefähr. Aber wenn ich Ihnen sage, es waren 525 und davon sind 104 um, es ist im Grunde genommen das gleiche Verhältnis, aber Sie können sich das schlechter merken. Also Bleicherode und Nordhausen. Bleicherode hat auch etwa, es war ein Städtchen von 6.000, 7.000 Einwohnern, etwa 100 jüdische Menschen, Familien waren es entsprechend weniger, vielleicht 50 oder sowas. Und in Nordhausen waren es eben 500, entspricht ja auch im Verhältnis der Proportionen. Aber Bleicherode war es noch auffälliger, weil dort, sagen wir mal, das Villenviertel von Bleicherode ist nicht so groß wie das Nordhäuser. Und die Juden wohnten alle in diesem Villenviertel. Es war natürlich schon, die Juden waren da ein gewisses beherrschendes Element. Bei uns standen sie eben mitten in, aber einer breiten Schicht von sehr wohlhabenden Menschen. Aber denken Sie an den Sozialneiden, der hat immer irgendwie auch eine Rolle gespielt. Und was machten diese Juden? Also sie hatten die größten Kaufhäuser in Nordhausen, also was heute die Südharzgalerie und das neue echte Nordhäuser, weiß ich nicht, wie es heißt. Das war früher Schönbeck. Die Älteren wissen das vielleicht noch, wenn sie Nordhausen sind. Der Name ist noch geläufig. Ne? Schönbeck, Pintus und Eifeld und Heilbrunn, Ecke vor dem Vogel, Neustadtstraße, das waren die drei großen Kaufhäuser, teilweise sehr modern, damals schon fast großstädtisch mit laufender Leuchtschrift und so weiter. Dann sehr viele Einzelhandelgeschäfte, gute Mode, Schuhe, Herrenartikel, Tabakwaren und so, viele jüdische Geschäfte. Großhandelsunternehmen, Papier, also was heute Papyrus ist, war früher mal jüdisch, Textilien, der Viehhandel, der Pferdehandel und der Getreidehandel war in jüdischer Hand. Es gab auch Fabriken in jüdischer Hand, zum Beispiel zwei Webereien, gar nicht kleine, also die schon so 100 bis 200 Webstühle hatten. So. Ich bin gelernter Weber, das ist schon ein ziemlich großer, mittelgroßer Betrieb. Weberei Kohn, für die Nordhäuser, die sich dafür interessieren, das ist in der Geseniusstraße, schräg gegenüber von der Eintracht. Später war das mal GHG Möbel oder irgend sowas. Ich weiß nicht, was heute da drin ist, weiß ich gar nicht. Nee, und Mautner ist total platt durch den Bombenangriff. Das war in Richtung Bielen raus, hinten rechts bei Opeleich, da schräg gegenüber. Also bei Mercedes gegenüber. Dann gab es Nähereien in der Bahnhofstraße, dieses letzte Gebäude in der Bahnhofstraße, was heute noch eine Ruine ist, wo früher die Poliklinik drin war. Das war die größte Näherei, die hatte so 120 Näherinnen beschäftigt. Und das, wo früher mal die Stationen waren, Chirurgie, Augen und so, hinten über den Hof, und da anschließend Parterre, das kann man von hinten noch sehen, dass es ein Fabrikgebäude war, mit diesen typischen Lichtdächern. Das war also die Fabrik Eisner. Und dann gab es noch eine Näherei Blumenthal und eine Näherei Wolf. Und da gab es noch Nähereien, wo Säcke und Planen hergestellt wurden. Aber die Namen will ich nicht sagen. Da gab es eine, Nordhausen ist ja bekannt von der industriellen Tradition durch die Schnapsbrennerei. Es gab auch eine Schnaps- und Likörfabrik. Der Name, die älteren Schiff und Sander, beides Juden, beides jüdische Familie, Schiff und Sander, befanden sich ziemlich im Zentrum. Also irgendwie. So, wir hatten auch Lehrer, jüdische Lehrer, besonders im Mittelschulbereich. Die Namen können Sie in meinem Buch nachlesen, aber will ich jetzt nicht nennen. Es gab viele Leute, die sich mit Versicherungen, Vertretungen und so weiter ernährten. Und es gab in den freien Berufen, es gab drei Anwälte, jüdische Anwälte, Warburg, Frohnhausen und Dr. Stern. Dr. Stern, der dieses Buch geschrieben hat über die ältere Geschichte der Juden. Auch aus Protest dagegen, dass der bekannte Lokalhistoriker, Studienrat Dr. Silberbott, der zur Jahrtausendfeier der Stadt dieses zweibändige, diesen ersten Band dieser dicken Jubiläumsausgabe über das tausendjährige Nordhausen geschrieben hat, kaum ein Wort über Juden verloren hat. Der war bestimmt kein Nazi. Der war auch kein Antisemit, aber er wusste eben wenig von Juden, hat sich damit nicht beschäftigt, hat sich vielleicht, das ist nicht meine Sache. Und da hat eben sich ein Jude hingesetzt und hat gesagt, dann schreibe ich eben was, weil wir hier auf lange jüdische Geschichte zurückblicken, denn vor, um das nochmal aufzugreifen, vor Michael Mayenburg gab es dann wieder einige Jahrhunderte. Also Juden sollen schon um 1250 hier in Nordhausen gelebt haben. Aber wir haben ja hier ein gewisses Zeitlimit, deswegen will ich auf die alte jüdische Geschichte nicht. Aber nach der Reformation hatten wir dann keine Juden mehr, bis 1810. So, dann haben wir also drei Ärzte gehabt. Der Vater von dem Dr. Stern, der natürlich auch Dr. Stern hieß. Und dann ein Dr. Meyer, der in dem bekannten Kolbitzhaus am Hagentor seine Praxis hatte. Und ein Dr. Joni Stern nach Rautenstraße, ein Modearzt, besonders für jüngere Damen aus gehobenen Kreisen. Das war eben so ein bisschen so ein Modearzt, ne? Der verstand so oft, Damen so richtig einzugehen. Ja, es ist jetzt nichts, keine Wertung. Es betrifft Sie alle nicht, Sie sind ganz anderer Typ. Gibt es heute gar nicht mehr. So, nun jetzt mal zu dem, ich würde fast sagen, Drehbuch der Judenverfolgung, die dann also einsetzte, als die Nazis mit ihrer Ideologie, die ja bestand aus übersteigertem Nationalismus und Rassenwahn, diese Kombination ist ja das Tödliche gewesen für die Juden. Das Erste ging gleich wenige Wochen nach der Machtergreifung mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des deutschen Berufsbeamtentums, wo alle Beamten Arier-Nachweis, den wir vorhin besprochen haben, bringen mussten und aus Lehrerpositionen als Finanzbeamte. Wir hatten zwei Amtsrichter, jüdische Amtsrichter hier am Amtsgericht in Nordhausen. Die wurden sofort rausgeschmissen. Also erstmal in vorläufigen Ruhestand versetzt, kriegten dann Stück für Stück ihre Pensionen gekürzt und waren irgendwie 2 Jahre später sowieso brotlos. Das ist richtige Not gewesen, die diese jüdischen Kreise dann alle, wie sie waren, egal ob sie Geschäftsleute waren, die Existenz wurde allen genommen. Nächste Gesetz, auch noch im April 1933, Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Hochschulen. Sie können sich ja schon vorstellen, also jüdische Studenten wurden nicht mehr zugelassen, jüdische Professoren wurden rausgeschmissen. Dann 1935 auf irgendeinem Parteitag da in Nürnberg wurde das sogenannte Blutschutzgesetz erlassen, was also Ehen zwischen Juden und Nichtjuden verbot. Da konnte man gar nicht bestraft werden, das war überhaupt nicht zugelassen. Und weil Ehen ja vor Standesämtern geschlossen werden, die Beamten achteten schon darauf. Die mussten alle, die heiraten wollten, einen Arier-Nachweis, mindestens 3 Generationen zurückbringen, ehe sie überhaupt heiraten durften. Und nähere Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden wurden unter schwere Strafe gestellt, von beiden. Wenn jetzt also ein Jude ein Verhältnis mit einer deutschen Frau hatte, also nicht-jüdischen Frau hatte, dann kam der Jude ins Gefängnis und ja, also mit der Frau vielleicht zum ersten Mal Untersuchungshaft mit Verwarnung, das zweite Mal dann 2 Monate Gefängnis, das dritte Mal ging sie dann aber auch schon für 1-2 Jahre ab. Und das dauerte nicht lange, da wurden ja die Konzentrationslager dann für solche Sachen zuständig. Dann war mal eine Weile Ruhe zwischen 1935 und 1938. Da nahm die Nazi-Welt Rücksicht auf 2 Dinge. Es lebte der alte Hindenburg noch, der als Präsident zwar, wie wir jetzt kürzlich erst, weil es sich alles jährt, ne? 80 Jahre ist das jetzt her, dass er starb, der hielt seine Hände schützend über die jüdischen Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges. Und das war natürlich, in jeder Familie gab es da irgendjemanden, der ein eisernes Kreuz gekriegt hat und so. Das war also noch ein bisschen notwendig, auf den alten Herrn Rücksicht zu nehmen. Und zweitens, die Olympischen Spiele sollten eben eine heile Welt und die jüdische Verfolgung und Drangsalierung sollte dabei in den Hintergrund gedrängt werden von dem schönen, der schönen Show. Aber gleich danach, ich meine, das dramatische Ereignis der sogenannten Reichskristallnacht, ich weiß nicht, ob wir das hier noch lange besprechen, hat jeder, ne? Also in Nordhausen war es auch ganz schlimm. Ich habe das selbst und aber auch beschreiben lassen in dem Buch. Das können Sie ja mal nachlesen. Das Buch kann man ja auch ausleihen in der Stadtbibliothek und so. Also es gibt kein jüdisches Geschäft, was von diesem Vandalismus verschont gewesen ist. Es sind alle Schaufenster zerschlagen worden, viele Läden, Inneneinrichtungen, wo keine waren, wo also meinetwegen Handelsvertreter, hat man die Wohnung demoliert, teilweise die Möbel aus dem Fenster geschmissen. Die Synagoge wurde in Brand gesetzt, die stand ja frei, wie diese Kirche hier, ging ja, also in einigen Städten ging es ja nicht. In Mühlhausen zum Beispiel blieb die Synagoge erhalten, weil sie ein Reihenhaus war, sonst hätten die anderen Häuser, das ging also nicht, in einem Fachwerkviertel. Und dann wurden von den angetrunkenen Horden der SA, die teilweise auch motorisiert waren und auch teilweise verunglückt sind bei solchen Fahrten, wurden jüdische Familien aus den Wohnungen geholt, wurden in die Autos gezerrt und mussten dann durch die Stadt, mussten sich diesen Zorn des Volkes in Anführungsstriche anschauen, ganz besonders gläubige Juden, ältere Frauen und so wurden absichtlich vor die Synagoge, die nun in hellen Flammen stand, gebracht. Und es war also eine fürchterliche psychische Zumutung, was denen geboten wurde. Alles wurde dann in den Siechhof, heute sagen so viele Siechenhof, Siechhof heißt das, immer schon, jahrhundertelang, also wo heute die Kreismusikschule, ne? Du arbeitest doch da, ne? Nicht mehr, nicht mehr. Aber das ist, weiß man, dort ist ja auch eine Gedenktafel dran und so. Und da sind also alle Männer zwischen 17 und 70, die man da kriegen konnte. Es waren einige ja nicht in der Stadt und andere hatten sich noch versteckt. Die haben sich aber ein paar Tage später melden müssen, weil sonst die am Verstecken verhungert oder erfroren wären. Und die wurden aber dann nicht wie die anderen mit Bussen nach Buchenwald gebracht, sondern die wurden dann hier im Siechhof, gab es ein paar Gefängniszellen, ein paar Wochen festgehalten. Aber das war also eine schlimme Fahrt schon. Es wurde nicht angehalten, muss man ja auch ja jemand mal austreten und so. Das wurde alles, mussten sie unter sich lassen, aber so in dem Stil ging das eben weiter. Es wurde alles getan, um die Leute zu demütigen, um ihnen im wörtlichen Sinne nachsagen zu können, du bist ein stinkender Jude. Das war ja so eins dieser typischen Ausdrücke. Und dann gab es also bis fast Weihnachten, die letzten sind ganz kurz vor Weihnachten entlassen worden, und sie wurden je schneller entlassen, desto schneller entlassen, je schneller sie irgendwas nachweisen konnten, dass sie die feste Absicht und schon eingeleitete Maßnahmen hatten, um das Land zu verlassen. Und das Land verlassen durften sie nur unter vorheriger Veräußerung eventuellen Grundbesitzes, Zahlung einer Reichsfluchtsteuer, die individuell festgelegt wurde nach ihrem Vermögen. Und das Vermögen war ja dem Finanzamt bekannt, war die Sparkassen mussten Auskunft geben und so weiter. Also das war nicht. Die gingen also arm wie die Kirchenmäuse, wenn sie das Glück hatten, irgendwie Visa zu bekommen. Denn das war ja das Dramatische, dass die damals nicht in andere Länder reingelassen wurden. Besonders Amerika nicht, wo viele hinwollten. Israel war noch kein Land, es war praktisch zwar Traumziel, aber eben ein britisches Mandat, Völkerbundsmandat, wo also eine fremde Kolonialmacht sozusagen da das Sagen hatte. Und die Engländer ließen da keinen rein, weil sie Angst hatten, mit der arabischen dort Standortbevölkerung Schwierigkeiten zu kriegen. Das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Also, es kamen dann doch eine ganze Reihe weg. Einige opferten von den Älteren alles, was sie hatten, verkauften noch Möbel und so weiter, um die Mittel für die Kinder aufzubringen, dass die wegkamen, und zogen dann also freiwillig die Karte des Dableibenmüssens und sind dann manchmal auch in den Freitod gegangen, wenn der Rest aufgebraucht war, weil sie ja kaum Renten und nichts bekamen von dem Staat. Es ging dann Schritt für Schritt weiter. Also ich deutete schon ein Berufsverbot. Ärzte wurde als erstes die Kassenzulassung verboten. Dann durften sie nur noch Juden behandeln und keine Nichtjuden. Die durften sich nicht mehr Ärzte nennen, sondern nur noch Krankenbehandler. Die Rechtsanwälte, das gleiche im übertragenen Sinne, durften nur noch Juden beraten, hießen dann nicht mehr Anwälte, sondern Rechtskonsulent. 1938, immer nach dieser Kristallnacht, nach dem fürchterlichen Pogrom, wurden die Reisepässe mit diesem bekannten J-Jude gekennzeichnet, wenn ich das vielleicht gleich mal sagen darf. So ähnlich ist es in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten Russland gewesen. Deswegen hat 1990 im Frühjahr in Ost und West die jeweilige Regierung, das war dann hier die Motrow-Regierung, dann auch die de Maizière-Regierung, in der Bundesrepublik war es die Kohl-Regierung, beschlossen, ob die das abgestimmt haben, ein Kontingent von Juden, die sich dort in Gussstaaten also bedroht und wieder diskriminiert, analog wie in der Nazizeit, als Wiedergutmachungszeit, also jeder nahm 15.000, glaube ich, auf, die Daueraufenthaltsgenehmigung kriegten, die zwar Staatsbürger des jeweils Herkunftslandes waren, aber und das war unser erster Versuch, uns sofort zu melden. Wir nehmen welche, wir nehmen sogar mehr, als uns zusteht, also Pflicht. Aber da komme ich nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Thomas Pape und ich, wir haben das ein bisschen so eine Rolle gespielt. So, dann, die Juden mussten, das ging Schritt für Schritt, mussten ihre Grundstücke verkaufen. Sie durften kein Gold und keinen Schmuck aus Edelmetallen mehr besitzen. Bei Kriegsausbruch wurde alles noch viel schlimmer. Also vorher waren noch alle möglichen Maßnahmen beschlossen und verkündet worden. Sie wurden aus Sportvereinen rausgeschmissen. Sie durften die normalen staatlichen oder konfessionellen Schulen nicht mehr besuchen. Sie mussten eigene Judenschulen betreiben. Sie waren völlig isoliert. Sie durften keine Kultureinrichtungen, kein Theater, kein Kino. Und so. Das stand also für Juden unerwünscht oder für Juden verboten überall dran. Und das wurde noch viel schlimmer, als dann der Krieg ausbrach. Also wer das bis dahin nicht geschafft hatte, Deutschland zu verlassen, der war praktisch verloren. Es gibt in Nordhausen ein oder zwei Ausnahmen, die sind dann noch 1940 oder Anfang 1941 über die Sowjetunion nach Fernost, nach China, also mit der Transsib gefahren, aber nur, weil irgendwelche Verwandte von Amerika aus mit Dollars diese Passage bezahlt haben. Und wem war das schon möglich? Ab Kriegsausbruch durften sie keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Ab 1941 bestand Pflicht, den Judenstern zu tragen, sichtbar auf der Brust in der und der Höhe. Wer ihn nicht trug oder verdeckte mit irgendwas, Frauen mit Muff oder was da so möglich war nach der damaligen, wurde bestraft. Man durfte keine freundschaftlichen Beziehungen mehr zu Juden pflegen. Es gab dann 1942 die Wohnungskennzeichnungspflicht. Nicht nur die Juden selbst auf einer Kleidung, sondern auch die Wohnungen kriegten dann so ein Abzeichen, so ein Judenabzeichen. Und ab 1943 hatten die Juden überhaupt keinen Rechtsschutz mehr in Deutschland. Ich muss noch nachtragen, dass am 28. Oktober 1938, also kurz vor die sogenannten Ostjuden, unter den Juden, unter den 500 Juden, die es hier in Nordhausen gab, und gab es natürlich auch noch eine gesellschaftliche Schichtung. Die meisten waren gut situierte Geschäftsleute oder freie Berufe und so weiter, aber es gab auch ärmere Leute. Die kamen meistens nach der russischen Revolution von 1918 aus den Ostgebieten, Galizien, die ja früher mal zu KUK-Monarchie gehörten, nun russisch wurden, durch die revolutionären Wirren dort also auch in die Enge getrieben, hier nach Deutschland, und hatten sich hier schon wieder mit ihrem Fleiß, ihrer Zielstäbigkeit, kleine Existenzen, so als Altwarenhändler, die sammelten Knochen von den Fleischern und so weiter und so fort. Diese Ostjuden, die also keine deutschen Staatsbürger waren, war aber damals nicht verboten, als Nichtdeutscher hier zu leben und so weiter, ist alles später noch viel strenger geworden, die wurden am Ende Oktober 1938 von heute auf morgen abgeholt, in Busse gesetzt, an die polnische Grenze gefahren und nach Polen abgeschoben. Ins Niemandsland. Das war eine der Naja, der frühen Aktionen, man wollte ja die Juden vor allen Dingen loswerden aufgrund der rassistischen Theorien, dass die hier einfach nicht hergehörten. Daraufhin hat der Jude, der jugendliche Jude, Herschel Grünspan, dessen Vater von dieser Aktion betroffen war, in Paris dieses Attentat, Revolver-Attentat auf einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft gemacht. Und der Herr von Rath ist dann gestorben. Er wollte eigentlich einen Botschafter erschießen, hat aber nur einen Legationssekretär oder sowas erwischt. Und als der nun mit großem Bromborium, propagandistischem Bromborium reingeholt wurde, das war der Auslöser dann für die sogenannte Kristallnacht. Das will ich nur nochmal nach, aber das ist ja, hat ja mit Nordhausen nicht direkt was zu tun, sondern es ist ja alles zentral gesteuert gewesen. So, dann will ich Ihnen jetzt nochmal sagen, die Schicksale der Nordhäuser Juden, ich deute das schon an, ich sage Ihnen da runde Zahlen, bitte verzeihen Sie mir, es ist jeder Einzelne ein Opfer zu viel, aber des besseren Merkens. 500 Nordhäuser waren also nach den Rassegesetzen als Juden definiert, einschließlich der Mischlinge. Ersten Grades, sagen wir mal, zweiten Grades, die wurden ja kaum verfolgt, waren nur etwas, naja, ich sag mal so wie Christen manchmal in der DDR in stalinistischer Zeit. Davon sind 200 emigriert, 100 in Lagern oder Gefängnissen umgebracht worden, 50 als Ostjuden nach Polen abgeschoben, was ich Ihnen eben sagte. Die meisten von diesen sind natürlich dann später umgebracht worden, aber von denen haben wir nie wieder was gehört. 50 sind etwa natürlichen Todes gestorben, sowas gab es ja auch, das ist ja eine Zeitspanne von über Jahre, ältere Herrschaften sterben eben dann auch mal. 50 haben den Freitod gesucht oder sind auf der Flucht erschossen oder anders wie umgebracht worden, oder sie sind einfach verschollen. Wir wissen nicht, wo sie geblieben sind. Jedenfalls haben sie sich nie wieder gemeldet und haben nie wieder davon gehört, sodass man einfach sagen muss, sie sind auch nicht mehr da. Und 50 haben in Lagern oder auch nicht in Lagern überlebt. Und bei den 50 sind die 25 Mischlinge dabei, von denen nicht ein einziger umgekommen ist. Aber Sie sehen, wie viel von den richtigen rassistisch definierten Juden ganz, ganz wenige nur überlebt. Das Schlimme ist, dass dieses schlimme Schicksal vor aller Augen geschehen ist. Speziell muss ich immer wieder erwähnen, in diesem Zusammenhang, das Datum der Reichskristallnacht am 9. zum 10. November 1938. Das ist die Nacht vor Martini. Und die Menschen, die zu der traditionellen Nordhäuser Martinsfeier, die wir ja heute noch hochhalten, und die damals auf dem Lutherplatz stattfand. Die Leute müssen, egal wo sie herkamen, sie müssen entweder die Hauptstraßen der Unterstadt, Rautenstraße hochgekommen sein, oder sie müssen von oben den Hagen runtergekommen sein und da waren noch die qualmenden Trümmer der abgefackelten Synagoge. Es ist bestimmt keiner, der von sich sagen kann, ich habe da nichts gesehen. Sie sind buchstäblich über die Scherben und die Trümmer dieser Kristallnacht hinweg zu ihrer Martinsfeier gegangen und haben dort gesungen, am Feste Burg ist unser Gott. Und es ist nicht überliefert, dass irgendwo eine christliche Stimme sich erhoben hat und da irgendwelche Entrüstungen, Proteste oder so etwas von sich gegeben hat. Ja, ich habe jetzt ein paar, ich habe natürlich gesucht, also ich will es mal so anfangen. Ich habe, bin dann drauf gestoßen, übrigens die, meine Tochter, die gute Freundin von Gertrude, hat mich auf dieses Thema der Judenschicksale gebracht. Angeregt durch den Geschichtsunterricht der Humboldt-Schule hat sie sich dann mit noch einem anderen Mitschüler versucht, Kontakt zu kriegen mit jüdischen emigrierten Familien. Und das war sicher für eine Mädchen mit 17, 18 Jahren nicht ganz so einfach. Aber es sind so Anknüpfungspunkte gewesen. Es waren so Christelle. Es war so eine erste hoffnungsvolle Kontaktnahme eingetreten. Aber dann fing Sonja an, Medizin zu studieren, und dann hat man wahrhaftig keine Zeit dazu, gerade in den ersten Jahren eines Medizinstudiums, sich um sowas zu kümmern. Dann hat sie mich gebeten, damit er sich einschläft. Ich suchte doch immer mal so ein bisschen was Historisches, so, ob ich das nicht weitermachen sollte. Und das habe ich dann getan, das übernommen, was sie hatte, habe unglaubliche Aufgeschlossenheit, und das ging dann im Schneeballsystem, ne? Eine Familie nach der anderen schloss sich da an, und das ist dann also in Jahren der Kommunikation mit emigrierten Juden zu dem geworden, was letzten Endes da in dem Buch drin ist. Und das ist, glaube ich, im Verhältnis auch zu anderen Städten ganz befriedigend. Also ich sage mal, wir haben da eine Pflicht erfüllt, die bis dahin einfach noch nicht gesehen worden war. Und nun haben wir ja heute die Decke des Schweigens als Thema über unsere Veranstaltung hier. Also ich habe angefangen, 1985 systematisch zu forschen. Und es haben mir hier in Nordhausen, gab es damals noch, ich sage mal, jemand den fürchterlichen Ausdruck Halbjuden, Kurt Wolf, vielleicht kennt einer jemanden. Der Vater ist in Auschwitz umgekommen. Ich muss Ihnen sagen, das ist eine der schlimmsten Augenblicke gewesen für mich, wo ich mit diesem, meinem Freund Kurt Wolf, auf der Selektionsrampe von Auschwitz stand. Und wir wussten, der Vater war da drüber gegangen. Aber an solche Stellen kommt man eben, und das gibt einem auch die Kraft und die Zeit und neue Anregungen weiterzumachen und so etwas dann zu Ende zu bringen. Und als ich dann mit der Wende Bürgermeister wurde und Thomas Pape noch mit in das Boot holen konnte, aus dieser Gemeinde hier kommt, ein leidenschaftlicher Salzar und Salzar-Christ, muss ich sagen, der mich heute insofern etwas enttäuscht, weil er alle Wurzeln scheinbar rausgerissen hat. Ich weiß nicht, ich höre nichts mehr von ihm und anderen auch nicht. Aber das will ich ja nicht mal draußen. Also jedenfalls haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir nun da irgendwie ein bisschen Wiedergutmachung oder, ne? Also solche Forschung ist ja eigentlich für uns und für uns so, dass es nicht in Vergessenheit geraten wird. Aber wir haben uns dann bemüht. Ich war dann Präsident des Thüringer Städten- und Gemeindetages und habe über diese Strecke, Papa hat diesen Weg mir gewiesen, und es ging. Wir haben uns mit unserem Gemeindestädtebund an den israelischen Gemeinde- und Städtebund gewandt und haben gesagt, habt ihr nicht eine Stadt, die einen Partner noch in Deutschland sucht? Die als meisten anderen Städte, die jungen Länder, haben irgendwelche Städte sich ausgesucht, die einen schönen Namen hatten oder eine schöne Landschaft und so, und haben hingeschrieben. Das hat natürlich gedauert, bis sie den Treffer gezielt haben und irgendwo noch als dritte Partnerstadt oder so etwas da Anker werfen konnten. Aber wir kriegten eine nachgewiesen, Beth Shemesh, eine damals ganz junge Stadt, die ist 1952, ist das älteste Haus gebaut worden. Eine sehr schnell wachsende Stadt mit sehr viel damalig Zuzug aus den Gussstaaten, also Doppelsprache, dreifach Englisch, Hebräisch, Russisch, Straßennamen, und heute in Klammern sehr dominiert von fast ultraorthodoxen Juden. Deswegen ist auch die Kommunikation etwas schwierig. Die sind da nicht so unbedingt auf europäische, westeuropäische Partnerschaften. So. Aber wir haben also versucht, mit Israel intensive Kontakte zu kriegen. Das hat wunderbar geklappt. Wir hatten hier Delegationen, die, und ach, das würde jetzt so weit führen, das Wäre ein anderes Thema, können wir vielleicht ein andermal drüber reden oder auch Sie einbeziehen, wenn mal wieder solche Kontakte hier kommen. Wir haben damals also auch viele von dieser jüdischen Quotengeschichte hierher genommen. Wir haben die gut untergebracht, wir haben sie befürsorgt, wir haben hier durch dieses Außeninstitut, das Spracheninstitut von Leipzig, was hier Ausländische, also Immigranten auf Studium hier sprachlich vorbereitet. Ne? Das gab es schon in der DDR, das läuft auch jetzt noch. Ich weiß jetzt nicht, ich komme nicht auf den Namen, wie das heißt.
Ist eine Fachhochschule.
Ja, ist eine Fachhochschule angegliedert. Dort wurden die unterrichtet, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann passierte, wir hatten eine Arbeitsbesprechung im Rathaus. Ich denke, was ist jetzt kaputt? Da unten qualmt es ja unheimlich. Da ist der Holzverarbeitungsbetrieb, vormals Wohnraummöbel, Wohnraummöbel in der Arnoldstraße. Heute ist da dieses Dämmstoffhandel, das war ja eine Möbelbude. Da ist das abgebrannt. Und in einem ganz in der Nähe liegenden Haus hatten wir größtenteils dieser Menschen untergebracht. Da haben die das aufgefasst als eine faschistische Provokation. Hier sind Juden, hier sind Flammen, das ist unsere Antwort. Da sind die über Nacht weg gewesen. Die haben nur noch eine kleine Delegation zu mir als Bürgermeister geschickt, haben sich bedankt, haben mir noch ein kleines Abschiedsgeschenk und dann waren wir die Juden alle wieder los. Das war vielleicht 1992. Später bin ich über Pfarrer Kube und seine Weltladen da oben, da versammelten sich wieder andere Juden. Das könnte jetzt einen Bogen zu messianischem Judentum schlagen, aber das will ich jetzt, das würde uns hier völlig, da waren nämlich auch entsprechende Missionare tätig bei denen. Das waren auch wieder solche Kontingentjuden, die in einer Grenzkaserne, Rode, Limlingerode oder irgendwie untergebracht waren und waren nach Nordhausen gekommen, um da an irgendwelchen, naja, sich zu versammeln und naja, irgendwie ein bisschen Zukunftsfragen zu erörtern. Da war Frau Kube, der ist ein Moderator. Und da bin ich einfach mit rein und habe gesagt, hören, ich bin der und der. Da war ich aber kein Bürgermeister mehr. Bloß ich habe schon mal und ich würde gerne wieder und nehmen Sie mich damit in Ihren Kreis auf und so. Und da haben wir das tatsächlich geschafft, zum zweiten Mal so eine kleine jüdische Gemeinde hier Anker werfen zu lassen. Das ist aber dann wirklich eine jüdische Gemeinde geworden, die auch hier untereinander sehr zusammenhält, die ihren Sitz im Thomas-Mann-Haus, Clubhaus da oben, hat. Und die leider darunter leidet, dass sie auch relativ isoliert ist, dass sie untereinander immer Russisch sprechen, dass die sprachliche Assimilation bei den Kindern, die in die Schule gehen, ja schon, aber bei den Großen, die Verantwortung tragen, noch nicht so gut klappt. Und sie auch keine Unterstützung von der thüringischen jüdischen Landesgemeinde kriegt, weil die nämlich nicht interessiert sind, dass in Nordhausen ein dritter Kristallisationspunkt jüdischen Lebens sich auf Dauer etabliert. Weil das mit Arbeit verbunden ist für den ganzen Vorstand, der das ja ehrenamtlich macht. Und weil die Erfurt und Jena, die sind etabliert und das sind große Gemeinden und Nordhausen hängt so. Naja, so, also das sind so die Probleme, die ich momentan da so ein bisschen mittrage und weiß nicht, wie alleine kann man das nicht, da brauchen wir noch Mitstreiter, vielleicht können wir da hier heute Abend ein bisschen was noch zusammen verabreden. So, ja, Decke des Schweigens. Ich habe vor allen Dingen gesucht, auch nicht nur an Missetaten zu finden gegenüber den Juden, sondern Solidaritätsbeweise, Hilfe, Rettung. Es war schwer zu finden, aber der Zufall hilft manchmal mit. Und eins, ich habe Gertrude vorhin gefragt, ob ich das hier sagen darf. Ihr Vater, Rudolf Mönch, war hier in den 30er bis 40er Jahren Kantor. Nebenamtlich, ehrenamtlich an dieser Gemeinde, Er war hier Uhrmachermeister, hatte aber auch das Konservatorium in Sondershausen besucht, war leidenschaftlicher Musiker und hatte eben immer Betätigungen gesucht, mit Musik irgendetwas zu machen. Und war dann hier also als nebenamtlicher Kantor beschäftigt und mit seinem Chor. Ja, es gibt hier in Niedersachswerfen gab es damals eine Einrichtung, ärztlich geleitet von dem dortigen Landarzt. Da waren Töchter aus gehobenen Familien, die irgendwie schwanger geworden waren und was also zur damaligen Zeit nun nicht gerade als große Ehre irgendwie, wenn man nicht verheiratet war, schwanger wurde, die wurden von den Eltern da eingekauft, sobald die Schwangerschaft nicht mehr zu verbergen war, verbrachten da ein paar Monate, entbanden dann und kamen dann wieder zurück und hatten dann ein angenommenes Kind oder irgendwas, was sie mitbrachten. Und das ist viele Jahre, über zwei Generationen sogar dort gelaufen. Und dort war nun eine von einem hochrangigen Berliner Offizier, glaube ich, oder so etwas, die Tochter, flog zu Hause sozusagen raus, wurde da eingekauft, sollte da entbinden und war nun total isoliert und verzweifelt und hatte dann hier in diesem Chor mitgesungen, in diesem Kirchenchor dieser Gemeinde bei Rudolf Mönch. Und hat ihm dann, weil sich irgendjemand ihr Herz ausschütten musste, gestanden, dass das Kind, was sie erwartete, von einem Juden war. Der sich aber weder um sie noch um das Kind kümmern konnte, weil er begriff war, sein Leben zu retten, indem er seine Emigration vorbereitete, mit allem, was er hatte, und mit Kraft und Geld, und was er hatte. Und da hat Rudolf Mönch, sicher nicht von heute auf morgen, aber nach längerer Überlegung, gesagt, ist ja schrecklich, wenn du jetzt hier entbindest und so, Mädchen, ich bin unabhängig, ich bin nicht verheiratet, ich mache dir ein Angebot, ich heirate dich, adoptiere dann auch das Kind. Keiner, wenn wir jetzt hier irgendwie noch den Bürgermeister irgendwie auf unserer Seite sind, muss er mit dem irgendwie, Hirt, sagt ihn ja noch was, ein Mann, Frau Dr. Höbaum, wird diesen Namen kennen, im Zusammenhang mit der KZ-Geschichte, der hier als Erznazi irgendwie, er ist ein SA-Sturmbannführer oder sowas gewesen und wird immer als großer Nazi so dargestellt. In den Nachlass von Rudolf Mönch ist zum Beispiel nachzulesen, Frau Dr. Höbaum, das haben Sie auch noch nicht gehört. Er hat diesen Mann eingeweiht in das, was er vorhatte, denn er war ja auch gleichzeitig Standesbeamter. Also der Bürgermeister von Salzburg war gleich damals Standesbeamter. Und das wäre ja irgendwie auf jeden Fall möglicherweise rausgekommen, das war ja nicht koscher und so. Er hat es jedenfalls ihm gesagt und er hat gesagt, ich sage dazu kein Wort. Und wenn die beiden, Herr Mönch und Herr Hirt, sich ja in Salzau auf der Straße trafen, dann hat der Hirt, Herr Mönch, und im Vorbeigehen hat er dann gesagt, schönen guten Tag. Sehen Sie, also das ist immer unheimlich tröstlich für mich, wenn manche Fassade auch mal getäuscht hat oder damals war es noch nicht so, dass der unbedingt eine Rückversicherung brauchte. Da war also noch kein Krieg und da war noch der Siegeswille und das Siegesbewusstsein der Nazis ganz groß, nicht wahr? Aber er hat also hier ein menschliches, und das hat er auch später noch unter Beweis gestellt, indem er die SS daran gehindert hat, die Stollen zu sprengen, sofern, wie ich das kenne, Frau Dr. Höbein kann das besser und authentischer sagen, aber die Bevölkerung dann da rein, also die Flüchtende aus dem brennenden Nordhausen, flüchtende Bevölkerung in die Sicherheit der Tunnel da reingelassen oder gelotst hat und hat die dann auch versorgt, eine Woche lang, 10.000 Menschen, die nicht wussten, wohin. Denn ungefähr 25.000 waren ja ausgebombt von heute auf morgen. Ja, das nur so am Rande. Jetzt nochmal zu der Decke des Schweigens. Also ich habe die Erfahrung gemacht, in Nordhausen waren eigentlich die Türen offen. Man konnte mit jedem, den man ansprach, über die Zeit der Judenverfolgung und die Einzelheiten, sofern sie in deren Blickfeld waren, offen reden. Eine andere Frage, und auch, ich habe dann viele solche Vorträge wie heute gelesen, das waren, ich habe immer auf, bin auf Aufgeschlossenheit gestoßen. So. Es ist nicht das einzige Beispiel, was mich getröstet hat hier, aber es ist mir nicht in Zeiteinheiten hier. Ne? Herr Dr. Heuber möchte auch noch was sagen. Aber wenn Sie in Bleicherode oder auch in Elrich, wo es auch etwa 10 jüdische Familien gab, wenn Sie dort nachforschen, die dortige jüdische Geschichte ist noch nicht vergleichbar ermittelt worden, dann werden Sie ganz andere Voraussetzungen finden. Denn dort, wo die Juden in Nordhausen bekannterweise lebten, in den Hauptgeschäftsstraßen, wo die Geschäfte waren, wo die Praxen waren und so weiter, wo deren Häuser waren, die dann veräußert werden mussten, von anderen gekauft wurden, die sind anschließend im Krieg kaputt gegangen. Keiner fragt mehr, du hast doch damals das Haus von den Juden, warum hast denn du das gekriegt? Warum hast du die Juden da möglicherweise beschissen mit Preis und so? In der Elrich und Bleicherode stehen die Häuser alle noch, die früher jüdisch waren. Und da laufen sie denen an, Mauer des Schweigens. Weder die Leute, die drin wohnen, noch die Nachbarn wollen leben. In der dritten Generation vielleicht schon, aber immer noch denselben Namen tragen, Leuten in die Pfanne hauen. Das ist meine Beobachtung. Und eins will ich Ihnen sagen, ich habe das natürlich schon erlebt, dass man auch, wenn man sich nun mit solchen Dingen hier beschäftigt und damit auch öffentlich auftritt, ich habe schon ganz schöne Anfeindungen persönlicher Art auch erlebt. Meine Kinder sind nicht davon abzubringen, dass das Ereignis, was uns mal erlebt, widerfahren ist, als wir auf den Friedhof zu meinem Familiengrab, wo meine erste Frau, Gertrud, du kennst sie sicher noch, und meine Eltern, Dankeschön. Und wir wollten da also einen Blumenstrauß anlässlich irgendwie eines Geburtstages hinlegen, da war das Grab nicht mehr da. Das Grab war weg. Das Grab war weg. Es waren nur noch die Spuren eines Raupenschleppers da. Obwohl an dem Grab, was gerade frisch gepflegt war, ein Schild stand, gepflegt durch Gärtnerei Rödier. Und naja, frische Blumen, sondern das Grab war eben nicht mehr da. Einschließlich Grabstein ist ein Grab von hier bis zur Wand, vierstellig. Kriminalpolizei und so weiter, keinen rechtsradikalen Hintergrund feststellen können. Die Stadt hat das alles top auf ihre Kosten wieder in Ordnung gebracht. Aber ein psychischer Schock war es schon. Und ich kann meine Kinder nicht davon abbringen, dass da schon irgendwie was dahinter steckt. Denn sowas hat es noch nicht gegeben auf dem Friedhof. Aber so. Aber das ist jetzt keine Klage, das ist bloß ein kleines Beispiel, von wo, was man so sehen kann. Ich glaube, ich kann es nicht beweisen, aber es wird natürlich auch schon mal ein Stein gegen mein Haus geschmissen und verfehlt um so ein Stück das Fenster. Und, oder ich finde im Vorgarten einen kleinen Koffer. Ich denke, naja, es wird ja keine Sprengladung drin sein und mache das vorsichtig auf und es ist nichts weiter drin als gestrichen voll Scheiße. So was gibt es eben, das muss man in Kauf nehmen. Aber deswegen, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht etwa sagen, dass es der Lohn für solche Unternehmen ist. Sollte einer Lust haben, mitzumachen bei weiteren Aktionen, Nachforschungen, Betreuungen der neuen jüdischen Gemeinde, dann lassen Sie sich bitte von solchen Erfahrungen nicht abschrecken. Also ich bedanke mich für Ihre Geduld, für Ihre Ruhe und